Willkommen hier beim Suhrkamp Espresso. Das bedeutet auch bei diesem Mal vier Bücher zu einem Oberthema. Und das heutige Thema ist wirklich ein Thema, das uns alle angeht. Da kann keiner sagen, oh nö, interessiert mich nicht so sehr. Das Thema ist Klimaschutz und Gesellschaft. Und beginnen wollen wir mit einem Buch mit dem schönen Titel 102 grüne Karten zur Rettung der Welt. Herausgegeben von den Damen und Herren des Katapult-Magazins. Das ist ein Magazin für Kartografik und Sozialwissenschaften. Herr Halup, was kann ein Buch voller Karten, schöner Grafiken wirklich zur Rettung der Welt beitragen?
Tja, was braucht es zur Rettung der Welt? Ja. Ich glaube, Information und Emotion. Und ich glaube, beides liefert dieses Buch. Man ist ja täglich mit ganz vielen Daten, Zahlen, Fakten konfrontiert, wenn es um Klimawandel geht. Und das so auf den Punkt zu bringen, in eine Grafik zu bringen, die sofort irgendwie Dinge ins Verhältnis setzt, Blick dafür schärft, was los ist in der Welt. Das ist, glaube ich, eine große Kunst. Das beherrschen die Herausgeber hier sehr gut. Und das andere ist, dass diese Karten noch Emotionen hervorrufen. Und nur Emotionen führen zu Handlungen. Also man, sei es die Emotion oder die Reaktion, das kann ja nicht stimmen. So.
Ja, aber das, da muss ich mich kurz einhaken, weil ich dachte das wirklich, weil diese Karten sind sehr, sehr poppig. Die springen einen teilweise von den Farben an. Das Katapult-Magazin wurde in Greifswald gegründet, erscheint vierteljährlich im deutschsprachigen Raum. Wie wissenschaftlich genau sind denn wirklich diese Karten?
Fundieren alle auf Daten, die entweder selbst recherchiert sind oder schon mal recherchiert wurden und dann umgesetzt werden in Grafiken. Also die Herausgeber kommen aus der Sozialwissenschaft. Der Anspruch des Magazins ist es ja auch, die Geo der Sozialwissenschaften zu werden, also Sozialwissenschaft so erfahrbar zu machen, dass es auch irgendwie eine Ästhetik, ein ästhetisches Erlebnis ist, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und das gelingt denen aber immer auf der Basis exakter Daten, soweit man diese findet. Und es ist natürlich auch immer eine Zuspitzung.
Also es gibt ja immer noch die Klimaleugner. Ist das zum Beispiel ein Buch, wenn man in eine Kneipe geht? Man sitzt mit so einem Klimaleugner an der Theke, meinetwegen, und hat dieses Buch dabei. Wird der Mann dann spätestens, nachdem man ihm so ein paar Karten gezeigt hat, anders denken?
Das kann man natürlich nicht garantieren, aber ich glaube, dass es die Schwelle runtersetzt. Also ich glaube, Leute, die sich mit dem Thema ungern auseinandersetzen und eher so von und ja, sich gar nicht so viel damit auseinandersetzen wollen, die kriegen dann Zugang, der es einfacher macht. Okay. Wenn jemand sagt, da glaube ich überhaupt nicht dran, kannst du mir zeigen, was du willst, da kann man denen auch viele poppige Karten zeigen, das wird wahrscheinlich so bleiben.
Dann wollen wir die jetzt mal außen vor lassen. Zeigen Sie uns mal die Lieblingskarten.
Die Lieblingskarten?
Ja, das wäre schön.
Ach, die Lieblingskarten. Es sind so viele.
Wenigstens eins, zwei.
Es gibt zwei Karten, die haben hier bei den Kollegen gleich große Emotionen hervorgerufen. Das ist die eine. Das ist, glaube ich, die Karte, auf die ich am häufigsten angesprochen wurde.
Ja.
Vier Menschen wurden von Haien weltweit getötet und irgendwo zwischen 100 und 273 Millionen Haie wurden von Menschen getötet. Millionen. Es kamen Leute auf mich zu, haben gefragt, das sind doch drei Nullen zu viel.
Ja.
Nee, ist so.
Unfassbar.
Das kann man. Es haben auch etliche Kolleginnen nachrecherchiert. Das andere, was sofort so ein Aha-Erlebnis bei auch unter den Kolleginnen hatte, war, jetzt esse ich nur noch Mehlwurmburger. Weil tatsächlich ist auch der Mehlwurmburger, was Nährwert und Klimafußabdruck angeht, noch effektiver als zum Beispiel ein vegetarisches Menü.
Mhm.
So. Also das sind dann zum Beispiel Sachen, die sofort auch so sich umsetzen lassen.
Vielleicht noch ein Beispiel, ja?
Also ganz toll finde ich das hier, weil man da so mit Vorurteilen ein bisschen aufräumen kann. Wenn man den absoluten CO2-Ausstoß eines Landes nimmt, sieht die Weltkarte so aus. China ist natürlich der Belzebub. Man blättert um, man hat den Pro-Kopf-Verbrauch und plötzlich sehen die Feindbilder ganz anders aus. Und man kann überlegen, ob man nicht doch lieber vor der eigenen Haustür kehren sollte.
Ein wunderschönes Buch, das, mit dem man auch noch schlauer wird. Was will man mehr, oder?
Auf jeden Fall.
Jetzt verlassen wir das Gebiet der poppigen Karten und Grafiken und betreten mit unserem nächsten Buch die Welt der harten Fakten. Klimaethik von Bernward Gesang. Frau Gilmer, warum sollte ich mir als Konsument ethische Klimafragen stellen?
Weil wir als Menschen in ethischen Zusammenhängen leben. Also Klimafragen sind, glaube ich, auf jeden Fall auch moralische Fragen. Also stellen Sie sich nur vor, wir sprechen darüber, wer eigentlich vom Klimawandel profitiert und wer nicht oder wer ihn auslöst und wer nicht. Und da es sich um ein globales Phänomen handelt, stellen sich da irgendwie tatsächlich komplizierte ethische Fragen und auch moralische Fragen. Zunächst mal überhaupt die Frage, haben wir zum Beispiel die Pflicht, alles zu tun, um diesen Klimawandel irgendwie zu stoppen? Und da sagt Herr Gesang, ja klar.
Es geht ganz, ganz viel in diesem Buch um Klimagerechtigkeit. Genau. Also diese Herstellung dieser Klimagerechtigkeit ist ein ganz großes Ziel. Der Autor allerdings sagt, es ist auch sehr, sehr sinnvoll, eine Kosten-Nutzen-Analyse, genau, sich darauf zu konzentrieren. Was meint er damit?
Also man muss sagen, Herr Gesang ist Utilitarist. Mhm. Das ist eine bestimmte philosophische Richtung, die von sehr prominent von John Stuart Mill formuliert wurde, und der Utilitarist ist, der Utilitarismus sagt, dass das Ziel sein muss allen Handelns, das Glück der größtmöglichen Zahl zu vergrößern. Mhm. Anders sozusagen als andere Formen von Gerechtigkeitsmodellen, Herr Gesang ist ein Anhänger dieser Richtung. Und der Vorteil dabei ist, dass der Utilitarismus nie pro domo denkt. Also er denkt nie, wie lösen wir hier in Deutschland oder in der westlichen Welt unser Klimaproblem. Also ihr Nachbar ist dem Utilitarist genauso viel wert wie der Bauer in Brasilien oder in Äthiopien. Das ist der Vorteil. Also es nimmt sozusagen die Menschen absolut als gleich an und als auch gleiche Adressaten der Theorie. So, und da wir bei Klima solche Fragen uns stellen müssen, wer sind die Hauptverursacher, müssen wir zum Beispiel ausgleichen den Quatsch, den wir in den Himmel pusten, unter dem aber Leute in Eritrea oder Brasilien oder sonst wo zu leiden haben. Und da geht er sozusagen ganz streng vor und sagt, unser Leben hier ist genauso viel wert wie das in Brasilien, also müssen wir gerade beim Klima sozusagen alles gleich behandeln oder alle gleich anschauen. Die weitere Frage ist, die sich da auch stellt, wie geht's, beim Klima geht es auch um zukünftige Generationen, und auch da werden die sozusagen gleichermaßen in den Blick genommen, auch egal, wo sie leben und was sie tun. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und er sagt eben, der Utilitarismus hat einen Vorteil, er ist sozusagen sehr schnell in politische Strategien umsetzbar. Und da schlägt er auch im Buch ein paar vor.
Ja, genau, eben. Weil solche Bücher, bei denen ist es ja meistens so, dass die jetzt nicht unbedingt Sachen beantworten, sondern nur vorschlagen. Ja. Welches Verhalten ist aber denn für den Autor in Anbetracht dieser real existierenden Klimakrise für uns moralisch richtig?
Zum einen mal sagt er, also das Buch hat ja so ein bisschen drei Teile. Und erstmal im ersten Teil, was ich total... Es ist schon ein bisschen älter, das Buch. Ich fand es aber interessant, es gerade jetzt zu lesen. Als das Buch erschien, war es noch gar nicht so ein Riesenthema. Ja, da gab es Greta noch nicht und Fridays for Future. Also im ersten Teil geht es ja erstmal darum, gibt es überhaupt Fakten, die gegen diesen Klimawandel sprechen, und die räumt er alle ab. Das ist ganz toll, ja, also diese ganze Klimaleugnerkiste. Dann kommen die Gerechtigkeitsmodelle und dann, was können wir tun? Und er sagt, also natürlich ist zum Beispiel persönlicher Verzicht interessant, aber da es ein großmaßstäbliches Problem ist, nützt es jetzt nichts, wenn ich jetzt aufhöre, irgendwie in Urlaub zu fliegen. Also es ist gut, das sollte man tun, aber es müssen große Policy-Strategien her. Also die Staaten müssen dieses Klimaproblem extrem ernst nehmen und sich was ausdenken, wie das im großen Maßstab gelöst wird, sonst ist es zu Ende. Davon ist er überzeugt. Ja, und das ist sehr, sehr interessant. Als das Buch geschrieben wurde, gab es diese Diskussion um das Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg, das dann auch jetzt ja gebaut wurde, also bis 2015. Würden wir heute, glaube ich, anders diskutieren. Er findet zum Beispiel, das ist eine richtige Fehlentscheidung. Wenn wir uns heute für so eine Technologie entscheiden, heißt es, dass wir uns langfristig für was entscheiden. Ja? Also wir verhindern dann zum Beispiel den Ausbau neuer Energien, wenn wir jetzt noch Geld in diese Kohlesache stecken. Und dann macht er ein paar sehr interessante Vorschläge, finde ich. Zum Beispiel, dass jede Regierung eine Art von ökologischen Rat implementieren sollte, die jedes Gesetz darauf überprüfen sollte, wie sich das sozusagen in Sachen Klima verhält. Ein alter Vorschlag, wo er aber sagt, den müssten wir eigentlich wieder wieder aufleben lassen und zum Beispiel auch ein Vetorecht hat. Also wenn die Bundesregierung beschließt, wir machen dies und das, bauen die und die Straße, dies und jenes Kraftwerk, fördern die und die Energieformen, dann könnte der Rat sagen, das Gesetz können wir, dann legen wir unser Veto ein, weil es sozusagen mittel- oder auch langfristig klimaschädlich ist.
Und er sagt ja auch so ein bisschen, man selber sollte gar nicht so viel verzichten, sondern mehr spenden.
Das sowieso, also da ist er sozusagen, gehört er zu diesem bisschen zu diesem effektiven Altruismus. Er sagt, wir sollten sozusagen da uns darf alle politisch engagieren, aber nicht durch Verzicht, sondern durch Unterstützung von sozusagen Maßnahmen und Policies, die allen zugutekommen. Eben nicht nur hier uns in Berlin oder so, sondern eben auch in Äthiopien oder Kongo.
Auch bei unserem dritten Buch geht es um unsere Zukunft, also die Zukunft der Welt. Das, was wir mit der Welt gemacht haben, was wir mit der Welt wahrscheinlich machen werden. Und das sieht ja nicht besonders gut aus. Das Buch kommt von Stephen Emmett, heißt 10 Milliarden, das Ausmaß der Klimakrise. Herr Lörsch, schauen wir uns erstmal so ein bisschen die Geschichte von diesem Buch an. War am Anfang 2012 ein Bühnenstück, wurde dann wahnsinnig erfolgreich und kommt jetzt in überarbeiteter Form in im Surkamp Verlag nochmal raus. Wer sind aber diese 10 Milliarden im Titel?
10 Milliarden sind 10 Milliarden Menschen. Das ist 10 Milliarden, es geht um Überbevölkerung und 10 Milliarden ist gleichzeitig von dem Buch die perspektivische Ausflucht. Stephen Emmett beschreibt das komplexe System Klima, beschreibt Boden, Wasser, Energiegewinnung, Konsum als Ist-Zustand, wie es jetzt ist und fluchtet das aus, wie soll das weitergehen, wenn wir einmal 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde sind.
Okay, aber solche Bücher gibt's ja schon ein paar und sowas, aber dieses Buch ist nun mal halt sehr, sehr viel erfolgreicher als die anderen Bücher. Warum? Was macht Emmett anders als die anderen Wissenschaftler?
Ja, das ist die Darreichungsform. Ne? Das ist die Form, wie das präsentiert ist. Nämlich ganz kurz und knapp. Das ist ein schmales Büchlein. Das sind ganz kurze Kapitel. Manchmal auf einer Seite nur ein Satz mit einem Faktum, mit einer Information anhand der genannten Oberthemen oder Unterthemen, wie man es nimmt. Und das geht dann Schlag auf Schlag. Wird das wirklich, man blättert das so durch. Da sind dann auch pro Kategorie Bilder eingefügt, die das Ganze nochmal visuell sichtbar machen. Da ist ab und an eine Grafik drin, wo eigentlich jeder Graf davon handelt, dass es irgendwie in den letzten 10 Jahren so hoch geht. Mhm. Und das ist dieses Staccato-hafte, das dann zu diesem Schockmoment und zu diesem Erfolg führt.
Und deswegen alles, was darin beschrieben wird, ich habe es jetzt auch nochmal gelesen, ist ja auch wirklich bisher eingetreten. Und gilt auch so ein bisschen als, wie sagt man, als Bibel der Fridays for Future Bewegung. Ne? Jetzt erscheint das Buch nochmal in überarbeiteter Form. Und ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Angst, weil wenn der Mann 2012 schon so richtig alles eingeordnet hat, was ordnet er denn jetzt vielleicht anders ein? Auf was müssen wir uns einstellen?
Naja, es ist im Grunde eigentlich eine nochmal dieser Appell. Ne? Es ist nochmal die historische Eingliederung zu sagen, so damals wurde das abgetan als irgendwie Quacksalberei und das ist alles nicht wissenschaftlich und so. Und all das, was da beschrieben wird, ist jetzt in den öffentlichen Diskurs eingedrungen. Ne? Also Klimaflüchtlinge, Artensterben, das ist alles, das kommt jetzt jeden Tag in der Tagesschau. Das ist irgendwie das, was uns beschäftigt. Und dieses Buch erinnert daran oder aktualisiert das dann nochmal mit weiterem Zahlenmaterial. Aber die Herangehensweise und der Schock und dieser Befund, dass es einfach so nicht weitergehen kann oder dass die Art, wie wir wirtschaften, die Art, wie wir leben, an ein Ende kommen muss im Grunde.
Und das, Eine Sache muss ich schon, hat mich wirklich schockiert und mich auch persönlich betroffen gemacht so ein bisschen. 2700 Liter Wasser braucht man, um eine Tafel Schokolade herzustellen. Und dann schreibt er weiter, man sollte sich also überlegen, wenn man da im Schlafanzug auf dem Sofa sitzt, ob man sich das weiter antut. Meine Frage dann daher, ist es ein Buch, das uns vielleicht teilweise wirklich heftig schlechtes Gewissen macht? Oder macht es uns zu jemandem, der wirklich versucht, besser zu werden?
Naja, also im Grunde beides natürlich, ne? Also schlechtes Gewissen und auch, er gibt jetzt keine Lösungsvorschläge oder er gibt jetzt nicht Initiativen vor, das muss geschehen. Es ist einfach nur die Gewahrwerdung, dass es kein Problem ist, das auf zivil-individueller Ebene zu lösen ist. Also es wird nicht weggehen, indem man jetzt irgendwie einen Kasten Krombacher mehr trinkt und den Regenwald rettet oder indem man irgendwie statt 3 Klopapier Dings 2 benutzt, sondern das ist ein Problem, das einerseits auf der individuellen, individuellen Ebene gelöst werden muss, aber auch auf der politischen, aber auch auf der unternehmerischen Seite. Also im Grunde läuft das alles darauf hinaus, auf eine radikale Verhaltensänderung. Ja, radikale Verhaltensänderung von Konsumierenden, von Produzierenden. Das ist so, das ist im Grunde das Fazit oder der große Wissensgewinn daran.
So, damit kommen wir jetzt zum Seitensprung hier beim Suhrkamp Espresso. Ein Buch aus einem anderen Verlag, allerdings zu dem Thema, das wir behandeln, muss auch mal sein. Herr Lubczok, was haben Sie uns mitgebracht?
Ich habe mitgebracht Die Stadt der Zukunft, Wege in die Globalopolis, herausgekommen im Fischer Taschenbuchverlag, von den Autoren Friedrich von Borries und Benjamin Kasten. Friedrich von Borries ist Architekt, Benjamin Kasten Stadtplaner und sie entwerfen hier die Vision einer Stadt der Zukunft. Wenn es zur Rettung der Welt einer der Information und der Emotion bedarf, dann braucht es auch eine Vision, damit man weiß, wo man sich potenziell hinbewegt. Und das leisten die beiden hier. Nachdem sie hier vorne in einem kleinen Comic ihren Traum einer Globalopolis kurz skizzieren, geht es dann noch gleich ans Eingemachte. Sie machen die Felder auf, die eine Stadt ausmachen, Mobilität, Ökosystem, Infrastruktur bis hin zur Partizipation und Ästhetik einer Stadt. Und im Gegensatz zu sowas wie einer Smart City, die von Google zum Beispiel projiziert wird als Zukunftsvision, ist dieses Konzept wahnsinnig offen, partizipativ, wie gesagt. Es ist immer flexibel und in Bewegung. Und das ist das Schöne daran, dass die hier keinen Masterplan abliefern, sondern anhand von Projekten, die sie benennen und hinten einem Glossar auch aufführen, damit man auch einen Überblick hat von dem, was schon da ist, sozusagen an Entwürfen, spielen die Möglichkeiten durch. Und das ist sehr inspirierend und wird dann auch am Ende abgerundet durch 3 Interviews mit 2 Architekten aus China und Afrika und einer Künstlerin aus Brasilien, die das Ganze nochmal perspektivisch verschieben, weil die westeuropäischen Probleme oder Situation anders ist als die auf anderen Kontinenten und in anderen Ländern. Insofern eine sehr inspirierende Lektüre und man kann dann gleich anfangen, direkt vor der eigenen Haustür die Stadt zu verändern und damit die Zukunft mitzugestalten.
Super, vielen Dank. Und das war's schon wieder, Suhrkamp Espresso dieses Mal. Das nächste Mal sind Sie dabei, ich weiß es. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.